ARD.
Die Korrespondenten. Reporterleben in London.
Vor allem ist das ein Sparpaket, was auf ein Sparpaket und auf ein anderes und eins davor folgt. Und da sieht man einfach diesen ungemeinen Druck, der auf der BBC lastet.
Hallo und willkommen zum Podcast aus dem Haus am Mitford Place. Heute zu zweit. Neben mir im Studio sitzt Christoph Prössl.
Hallo.
Und ich bin Franziska Hoppen. Und diese Woche gab es viele kleine Themen, aber mit großen und mit einigen echt kuriosen Zahlen, die die Zeitungen und Fernsehnachrichten hier beschäftigt haben. Die wollen wir gleich beleuchten. Und dann dachten wir, befassen wir uns mal ausgiebig mit Hörermail, denn da gab es ein paar Zuschriften. Aber Christoph, lass uns erstmal auf diese letzte Woche gucken. Die erste Zahl, die uns überrascht hat, war 700 Millionen Pfund. Was hat es damit auf sich?
Das war die Zahl, die die neue Innenministerin genannt hat, Yvette Cooper. Und die hat ja gerade das Amt übernommen und Kassensturz gemacht. Und bei diversen Themen natürlich mal geschaut, was haben wir denn da in den Büchern stehen, was ist ausgegeben worden. Und 700 Millionen Pfund, also 830 Millionen Euro, ist die Zahl, mit der sie beziffern konnte, das ist das Geld, was diese Regierung für die Ruanda-Pläne, für das Ruanda-Modell ausgegeben hat. Also die Regierung im ostafrikanischen Land, Ruanda, hat Geld bekommen, aber es sind auch Charterflugzeuge gemietet worden, Sicherheitsdienste mussten gekauft werden oder bestellt werden. Es gab aber auch Kosten bei der Unterbringung, also Abschiebehaft. Das alles, wie wir wissen, ohne dass ein einziges Flugzeug auch nur einmal abgehoben ist.
Vier Freiwillige ist, glaube ich, die Bilanz genau, bis jetzt.
Vier Freiwillige, die hatten sich gemeldet, weil sie Geld dafür bekommen haben. Da muss man dann natürlich fragen, wie groß ist der Nutzen? Und das passt natürlich in die Labour-Politik, die das ja abgeschafft hat. Keir Starmer, der Premier, hat immer gesagt, das ist ein Gimmick, das können wir uns nicht leisten, das wollen wir nicht, wir wollen auf andere Akzente setzen. Und ja, Yvette Cooper hat das im Parlament vorgetragen, eine Zahl, die ja ganz anschaulich macht, wo das Problem liegt.
Und die uns überrascht hat, weil ja eigentlich andere Zahlen, nämlich deutlich niedrigere, bislang im Umlauf waren. Also es ist deutlich mehr Geld geflossen, als es bislang hieß.
Und da kommt ja auch noch dazu, die haben wohl offenbar in den Büchern stehen gehabt, wir sind bereit, innerhalb von 6 Jahren für das ganze Programm bis zu 10 Milliarden Pfund auszugeben. Also echt Geld.
Und wo wir schon bei den fetten Zahlen sind, dazu kommen etwa 90.000 Menschen, die aufgrund des Ruanda-Plans im Legal Limbo waren. Also die haben jetzt quasi die ganze Zeit darauf gewartet, ob sie jetzt nach Ruanda abgeschoben werden oder nicht und haben diesen ohnehin schon bestehenden Flaschenhals noch mal länger gemacht. Ja. Und diese Menschen waren auch zum Teil in Hotels untergebracht, beziehungsweise auch all die anderen Menschen, die eben darauf warten, dass ihre Anträge auf Asyl abgearbeitet werden. Und das sind auch noch mal enorme Kosten.
Ja, das sind auch noch mal enorme Kosten. Das war auch ein großer Teil des Wahlkampfes. Das hat auch, glaube ich, bei vielen Menschen dazu geführt, dass sie sich gefragt haben, das kann doch nicht sein, dass die hier in Hotels untergebracht sind. Ich finde, da war die Presse manchmal aber auch nicht ganz fair. Das war auch schon sehr populistisch. Hotelunterbringung, da muss man dazu sagen, das waren oft sehr einfache Hotels, die dann auch doppelt belegt worden sind. Also das war jetzt fernab eines Luxusurlaubs, aber trotzdem natürlich für die Staatskasse eine enorme finanzielle Belastung. Und meine persönliche Einschätzung dazu ist, wenn man ein Asylsystem schafft, das einfach schnell die Bearbeitung umsetzt, schnell diese Leute, wenn sie ein Recht auf Asyl haben, dann eben auch integriert, aber eben auch Lösungen dafür findet, dass die, die abgelehnt werden, zurückgeführt werden. Es gibt zum Beispiel ein Rückführungsabkommen relativ erfolgreich mit Albanien. Dann wäre das sicherlich der günstigere und klügere Weg. Und mein Eindruck ist, das ist auch ein bisschen das, wo Labour hin will. Aber dafür muss man halt neue Beamte einstellen.
Das haben sie angekündigt, dass sie das machen wollen. Mehr Beamte in den Verwaltungen, um effizienter den Papierkram zu arbeiten.
Und das mögen die Briten ja immer nicht. Ja? Also dieser Staat, der soll ja irgendwie schlank sein und man traut dem nicht so ganz. Man denkt immer so, ah, da wird zu viel Geld ausgegeben und das ist alles zu fett. Aber da kommt jetzt halt dann doch ein anderer Zungenschlag in die Politik.
Und dadurch, dass Ruanda aufgekündigt wurde, hat die Regierung ja jetzt wieder auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung.
Das stimmt.
In dem Zusammenhang wurde auch verkündet, dass die BP Stockholm geschlossen werden soll. Das ist ein enormes Frachtschiff mit einer Art dreistöckigen Wohnklotz obendrauf.
Das sind so Container. Es ist eigentlich auch hässlich.
Ja, da spukt es bestimmt. Das ganze Ding ist 1976 gebaut worden, hat 222 Zimmer. In den 90ern lag die Bibi Stockholm vor Hamburg und hat obdachlose Menschen dort untergebracht. Später lag sie vor den Niederlanden und hat Asylsuchende untergebracht. Jetzt ist dieses Schiff in Devon und 500 Männer leben darauf in, wie man hört, nicht den besten Bedingungen. Es kam zu einem Selbstmord und dieses Schiff kostet im Unterhalt um die 20 Millionen Pfund pro Jahr. Und auch da hat Labour gesagt, das ist Quatsch.
Ja.
Bringt keinem was, machen wir zu.
Ja, das sind natürlich so die großen Vorzeigeprojekte auch. Man hat dieses Schiff ja auch umgesetzt. Ich habe noch den ein oder anderen Tory-Politiker im Ohr. Das soll hier nicht schön sein. Das soll auch abschrecken. Das soll hässlich sein. Ja, und dann hat man sich das mit diesem Schiff ausgedacht. Ob das jetzt irgendwie die Anziehungskraft des Vereinigten Königreichs verändert, da würde ich mal ein großes Fragezeichen machen. Mein Eindruck ist, viele, die hierher kommen, die haben ja ganz anderes im Sinn. Die glauben daran, dass sie hier was erreichen können. Ja, die haben vielleicht Familienmitglieder und keiner schaut auf die Bibi Stockholm und denkt sich, da will ich nicht wohnen und deshalb komme ich nicht. Das ist einfach, glaube ich, deswegen immer schon sehr populistisch ausgespielt worden, so nach dem Motto, das ist eben kein Hotel, soll möglichst hässlich sein.
Ja. Aber im Januar 25 soll die Bibi Stockholm dann geschlossen werden. Die nächste Zahl hat ein paar Nullen weniger, ist aber trotzdem signifikant. Und das ist die Zahl 7. Keir Starmer hat 7 Labour-Mitglieder suspendiert, die dafür gestimmt hatten, die geltende Deckelung der Kindergrundsicherung auf 2 Kinder aufzuheben. Es ist in Großbritannien seit 2017 so, dass der Bezug von Kindergrundsicherung im Rahmen von Sozialhilfe und auch die Inanspruchnahme von Kinderfreibeträgen auf 2 Kinder begrenzt ist. Bisschen brutal, aber der Gedanke ist, dann kriegen die Leute weniger Kinder. Die wenig Geld haben, kostet den Staat dann weniger. Die Regierung spart mit dieser Maßnahme umgerechnet 4 Milliarden Euro im Jahr. Mhm. Und die Sozialhilfeverbände fordern schon lange die Rücknahme dieser Deckelung als Maßnahme gegen Kinderarmut. Die sagen, 500.000 Kinder leben aufgrund dieser Politik in Armut. Und auch die Labour-Opposition hatte eigentlich jahrelang gegen diesen Two-Child-Benefit-Cap kampiert. Im Wahlkampf 24 haben sie diese Forderung dann aber fallen lassen, zum Ärger des linken Parteiflügels. Mhm. Und 7 Abgeordnete aus diesem linken Parteiflügel haben sich nun gegen die Parteilinie gewandt und verlieren für 6 Monate den Fraktionsstatus.
Was
und
echt ein Hammer ist, oder?
Ja, die müssen jetzt als Fraktionslose auf den hinteren Bänken Platz nehmen, neben Gleichgesinnten wie Jeremy Corbyn. Ist das ein Hammer? Was sagt uns das über Keir Starmer?
Musst du gleich auch mal sagen. Also ich finde, das ist schon krass, weil das ist ein Thema, was wirklich viele bewegt. Man spürt da aber auch die ökonomischen Zwänge, weil Labour kann es sich, glaube ich, einfach nicht leisten, diese Regel zu ändern. Ich glaube, da ist auch dieses alte Weltbild dahinter. Das ist auch so ein bisschen Tory geprägt für meinen Geschmack, dass gerade Einkommensschwache besonders viele Kinder bekommen könnten und dass das dann die Staatskasse belastet. Und das ist so ein Bild, mit dem die, glaube ich, ganz gut auch ihre Wählerschaft ansprechen konnten. Und ich habe den Eindruck, dass dieses harte Durchgreifen von Keir Starmer, naja, es ist ein bisschen das, was er, glaube ich, in den letzten Jahren gemacht hat. Er hat ja doch die Labour-Partei neu ausgerichtet. Er hat dort für geschlossene Reihen gesorgt. Er hat den linken Flügel kaltgestellt. Ich glaube, das kann man so sagen. Du hast es ja auch gerade schon angedeutet. Aber mir kommt das trotzdem ein bisschen zu viel vor. Also so drakonisch durchzugreifen, den Fraktionsstatus zu nehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich damit einen Gefallen getan hat und ob das nicht jetzt für einen Beigeschmack sorgt, für das Gefühl, in einer Partei zu sein, in der unterschiedliche Meinungen nicht zugelassen sind.
Es war auf jeden Fall Diskussion in der Presse. Genau die Frage, hat er überreagiert? Es wurde dann auch gleich von der ersten Rebellion, dem ersten Streit in der Partei gesprochen. Er hat jetzt, wie viele Abgeordnete? 400?
Ich glaube auch 20, irgendwas. Ja.
Viele auf jeden Fall. Ja. Vielleicht war das sein erster Versuch zu sagen, wir dulden hier keinen Widerstand. Wir müssen ganz diszipliniert zusammenhalten und wer das nicht macht, der fliegt. Er wollte sicherlich ein Exempel statuieren. Und andererseits zeigt es auch wieder diese No-Nonsense-Politik. Was wir nicht berechnet haben, machen wir auch nicht. Wenn wir nicht wissen, wo das Geld herkommen soll, dann versprechen wir den Leuten auch nicht mehr Geld. Wir können keine Versprechen machen, die wir nicht einhalten.
Das ist aber irgendwie total nachvollziehbar, oder? Also
Ja, er hat ja auch im Wahlkampf schon gesagt, er will nicht der Zirkusdirektor sein, der Kaninchen aus dem Hut zaubert.
Mhm. Ja, also im Grunde ja fast wie ein Verwaltungsbeamter, so kommt er mir manchmal vor. Aber vielleicht ist das auch an der einen oder anderen Stelle genau das, was diesem Land gerade ganz gut tut. Nach all den Versprechungen, Luftnummern, die wir in den vergangenen Jahren gesehen haben, sehr viel Realpolitik und sehr viel Verwaltungsarbeit. Ja. Und das ist schon interessant zu beobachten.
Und jetzt kommen auch die ersten Artikel über Starmerism.
Mhm.
Sein Politikstil, es hieß ja im Wahlkampf immer so ein bisschen, man weiß nicht genau, wofür er eigentlich steht, was der so für eine Politik macht und Labour eigentlich auch nicht. Und gerade nach der King's Speech, finde ich, hat es sich schon besser abgezeichnet. Wenn man ihn zum Beispiel mal mit Tony Blair vergleicht, der hat 1990 gesagt, der Klassenkampf ist jetzt vorbei. sein Vize Prescott Ende der 90er, wir sind jetzt alle Mittelschicht, we're all bourgeois now. Und Starmer spricht in seinen Reden aber schon immer wieder von der arbeitenden Bevölkerung, von den Arbeitern. Er hat also offensichtlich ein Klassenbewusstsein, das jetzt auch wieder mit einfließt in den politischen Diskurs.
Mhm.
Er glaubt zwar an den freien Markt, aber nicht ohne Regeln. Also die privaten Unternehmen dürfen helfen, aber man ist sich dann auch nicht so schade, wenn es nicht klappt, die Züge zum Beispiel zu verstaatlichen oder auch die Energiebehörden.
Und so würdest du Starmerism beschreiben und kannst du damit was anfangen? Glaubst du, dass das ein klug gewählter Begriff oder vielleicht auch ein bisschen Journalismus?
Es sind natürlich auch Early Days, also man kann jetzt in die ersten zwei Wochen auch nur so viel reininterpretieren, denke ich. Mhm. Aber die Zeitungen schrieben dann auch hier, the big state is back. Und je nachdem, welchem Spektrum die Zeitungen angehörten, war das entweder als Kritik oder als Lob zu verstehen.
Ja.
Und eben die Beobachtung, dass es das erste Mal seit langer Zeit wieder ein wirkliches interventionist government ist. Wie würde man das auf Deutsch sagen? Also eine Regierung, die sich viel einmischt. Mehr Rechte für Mieter, mehr Rechte für Arbeiter. Eine Fußballaufsicht.
Ja, vielleicht würden wir das Sozialdemokratie nennen.
Ja. Bleiben wir im einstelligen Bereich.
Ja.
Die nächste Zahl ist...
Ich bin gespannt.
Drei.
Drei, jetzt muss ich einmal nachdenken.
Es geht um Sonne, um Solarpaneele.
Ja.
Das war deine Geschichte.
Genau,
diese
das
Woche.
War eine Geschichte, die eigentlich aus mehreren Zahlen besteht. Ich habe jetzt noch das Zitat im Ohr von Ed Miliband.
Ja.
Das ist ja der neue Energieminister. Und der hat gesagt, wir müssen die Energiewende vorantreiben, sehr ambitionierte Ziele vorgelegt und bis 2030 net zero. Und er hat eben definiert, den Ausbau von Windkraft auf Land verdoppeln, Solar verdreifachen.
Genau, grünes Licht für drei Solarfarmen.
Jetzt sind wir bei drei und dann noch grünes Licht für drei Solarfarmen, genau. Und vervierfachen Offshore. Und damit will er diese Wende hinbekommen. Und dazu kommt auch, dass er ein staatliches Unternehmen gründet, das im Grunde, so wie ich es verstanden habe, die Pläne sind noch ein bisschen skizzenhaft, hebeln will, private Gelder, also Investoren dazu bringen will, zu investieren, um dann eben auch das Geld zu bekommen, um diesen Wandel finanzieren zu können. Denn man braucht da einfach viel Geld für, die Projekte müssen finanziert werden. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Solarbranche bzw. den Bereich Solar angeschaut, weil das schon ganz interessant ist, ja auch einfach viele Menschen betrifft und für mich auch die Frage im Raum stand, England, Solar. Komisch.
Und es ist sehr ambitioniert. Wie realistisch ist das auch in Anbetracht der Tatsache, dass es wenig Geld zum Ausgeben gibt aktuell?
Genau, das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Also ich habe mir Hilfe gesucht. Ich habe gesprochen mit einem Experten, das ist Hamish Beath. Der ist Wissenschaftler am Zentrum für Umweltpolitik an der Universität Imperial College London. Und der hat gesagt, das macht schon Sinn, weil Solar ist eine gute Ergänzung, ist eigentlich auch billig. Und du kannst es halt auch... Zum einen natürlich in Projekten, drei Solarfarmen, du hast es angesprochen, vorantreiben, aber du kannst es eben auch auf jedes Hausdach packen. Und da stellt sich dann aber die Frage, warum ist das nicht schon viel besser oder viel öfter passiert und was muss man tun, um Hausbesitzer und Hausbauer dazu zu bringen, dass sie das vielleicht zukünftig tun. Mhm. Es gibt eine Mehrwertsteuerbefreiung, aber er sagt, Hamish Beath, dass das nicht reicht, sondern dass da eigentlich noch mehr Incentives sein müssten, also Anreize. Es gibt wohl auch Vereinfachungen im Genehmigungsverfahren. Es soll also auch möglich sein, sowas auf beispielsweise Häuser zu setzen, die möglicherweise unter Denkmalschutz stehen, Also das sind schon auch dann Eingriffe, aber das zeigt eben auch, dass man hier eine Priorität setzt. Und insgesamt sagt Hamish Beath aber, man müsste schon auch mehr finanzielle Anreize setzen und Geld in die Hand nehmen. Und wenn wir von diesen drei Solarfarmen sprechen, dann haben wir ja auch einen ganz interessanten Punkt, weil mein Eindruck ist ein bisschen, es ist ein bisschen wie in Deutschland auch.
Die Nimbys. Not in my backyard.
Ja, genau, genau. Das ist genau der Punkt. Ja, und das hast du auch beim Ausbau von Netzen und alles. Und da gibt es eben auch schon Widerstand. Bei einem Projekt ist das ganz groß, wo die Leute Unterschriften sammeln. Die haben keinen Bock da drauf und argumentieren halt zum einen optisch, dass das halt die Landschaft verändert. Die argumentieren aber auch, da werden landwirtschaftliche Flächen umgewandelt in der Nutzung. Und das treibt dann auch zu der Sorge, dass man weniger Landwirtschaft im Land hat, dass man vielleicht auch weniger unabhängig ist im Bereich Landwirtschaft und. Also es ist eine Riesendebatte. Und das Gleiche ja für Windkraft. Ja. Also onshore soll gefördert werden. Und da sagen natürlich auch viele Leute, möchte ich nicht in meinem Garten haben. Und da bin ich auch sehr gespannt, weil natürlich jede Regierung sich mit solchen Projekten dann im Grunde auch die Gegner macht. Genau. Und das wird Gegenwind geben. Und ob das irgendwie wirklich möglich ist, in jedem Genehmigungsverfahren alle Bedenken auszuräumen, den Dialog zu fördern, das wäre ja das, was man tun müsste. Und wo man vielleicht auch wirklich Menschen überzeugen könnte oder auch Lösungen findet, dann stellen wir es halt 100 Meter hinten weiter rechts hin oder so. Ja. Aber das kostet natürlich einfach Kraft, Energie, da muss man politische Prozesse in Gang setzen. Also und die Zeit, 2030, das ist echt nicht mehr lang hin.
Ist nicht mehr lange. Ich bin ja gespannt, ob die Sonne nochmal irgendwann scheint. Ja. Solarpaneele erscheint mir jetzt auch nicht besonders schlüssig. Ich muss sagen, der Sommer bis jetzt, ich bin Anfang Mai gekommen, ist eine absolute Enttäuschung.
Ich habe gelernt, es funktioniert auch mit dieser Sonneneinstrahlung, die wir jetzt gerade in diesem Sommer hier erleben. Aber ja, es ist eine Enttäuschung, du hast recht.
Ein Ort hat ja schon Solarpaneele und zwar Windsor Castle, habe ich jetzt gelesen.
Wusste
ja.
ich nicht.
Windsor Castle soll Solarpaneele haben.
Okay.
Die nächste Zahl, die ich mir rausgesucht habe, ist 900.000. Mhm. Das sind die Pfund, um die die Stromrechnung des Buckingham-Palastes gestiegen ist, auf insgesamt 2,2 Millionen Pfund. Ich weiß nicht, was die da drin machen, aber
Weed anbauen.
Also ich weiß ja, dass Strom hier teuer ist. Ja. Ich kenne das ja von zu Hause. Ich habe einen Smart Meter seit neuestem. Du kannst da wirklich zugucken.
Und das machst du auch. Da kann man immer mal gucken und dann weiß man, ich habe gestern Fernsehen geguckt.
Das ist wirklich schlimm. Das ist wie so eine Tankanzeige.
Ja.
Und es nähert sich sehr schnell dem Limit, das man übersteigt. Also ich gebe jede Woche mehr aus, als das Limit eigentlich sein sollte, obwohl ich nie in dieser Wohnung bin.
Ja.
Und sobald du den Wasserkocher anmachst, genau, geht die Tankanzeige auf rot. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Buckingham-Palast teuer ist im Unterhalt, aber 2,2 Millionen Pfund ist eine Menge.
Ist eine Menge.
Sie wollen aber demnächst auf Wärmepumpen setzen, habe ich gelesen. Und dann, gut, Solarpaneele auf dem Buckingham-Palast, I don't know, aber zumindest auf Windsor sind sie schon eingezogen.
Mhm.
Und dann noch ein paar spannende Zahlen. Also es gab auch den Kassensturz jetzt bei den Royals. Einmal im Jahr kommt der sogenannte Sovereign Grant Annual Report raus. Da wird einmal geguckt, wie viel Geld haben sie gekriegt,
Jahresbericht.
Wie viel Geld haben sie ausgegeben.
Der Royal AG.
Genau. Und da fand ich auch interessant, dass sich die Einnahmen des Krongutes, also dieses Riesenportfolios an Land und Shopping-Malls und Straßen und halben Stadtteilen in London, sich mehr als verdoppelt hat, nämlich auf 1,1 Milliarde. Und zwar zum Großteil durch Einnahmen durch Windfarmen.
Okay.
Denn der Königsfamilie gehört ein Großteil des Meeresbodens bis auf 12 nautische Meilen vor der Küste. Und wer da Windfarmen baut, zahlt einen Teil an das Krongut. Deshalb demnächst auch eine Kooperation zwischen der britischen Regierung und dem Krongut, weil die britische Regierung dort eben auch mehr Windfarmen bauen will. Und ansonsten, wer die Folge letzte Woche gehört hat und sich gefragt hat, warum Gabi so viel Geld für ihr Ticket für den Besuch des Ostflügels im Buckingham-Palast ausgeben musste. Die Renovierung.
Das Licht war an.
Die Renovierung, sie hat es ja schon angesprochen. Also da mussten die Holzböden rausgenommen und die Originaltapeten entfernt und gereinigt und wieder neu angeklebt werden. Also das Ganze ist jedenfalls deutlich teurer geworden als geplant. 5 neue Gästetoiletten und so weiter. 78% teurer als geplant. Und ansonsten fand ich noch sehr witzig, was heißt witzig, interessant zu lesen, was für ein Ökokönig Charles doch ist. Hier ist ein kleiner Zeitungsartikel. The two existing state Bentleys will undergo refurbishment in the coming year to enable them to run on biofuel.
Wow.
Also die Bentleys des Königs sollen demnächst mit Biodiesel fahren und die Helikopter mit Biodiesel fliegen.
Wow, das ist bemerkenswert. Bemerkenswert finde ich allerdings auch, das ist ja schon, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist das nach wie vor befremdlich, diese unglaublichen Einnahmen aus Land. Das ist so eine Luft aus der ganz alten Zeit, also aus dem Feudalismus. Und wenn ich das so lese, dann habe ich da einfach ein Störgefühl und muss einfach auch an die Situation denken, mit der man hier ja auch immer wieder konfrontiert ist. Kinderarmut, gibt kein Geld für Schulspeisung und. Also massive Armut auf der anderen Seite. Aber irgendwie ist das nicht so ein großes Thema, dieses große Vermögen des Königs und was der König auch kostet und das Königshaus.
Es ist nicht der Aufschrei, den man als Deutscher vielleicht erwarten würde. Die Zahlen, ich meine, das letzte Mal, als ich geguckt habe, halten sich immer noch irgendwie stabil. 60% der Briten sind im Großen und Ganzen für die Monarchie. Aber je jünger die Briten, desto kritischer sehen sie es.
Ja.
So, die letzte Zahl, und damit sind wir dann auch schon bei der Hörermail, ist die 500. Die BBC will in den nächsten 2 Jahren 500 Stellen streichen und damit 200 Millionen Pfund einsparen. Wir haben eine Zuschrift von N. Daum bekommen, der oder die schreibt, ich würde mich freuen, wenn Sie zum Thema BBC eine Sendung machen könnten zu den aktuellen Problemen und zur Kritik der Vorgängerregierung. Und du hast genau das gemacht.
Ja.
Und ich sage noch einmal kurz an der Stelle, wir freuen uns natürlich immer über Ihre Mails, Anregungen und Kritik immer gerne an podcast.london@ndr.de. Christoph, was bedeutet dieses Sparpaket der BBC?
Ja, das ist schon massiv und vor allem ist das ein Sparpaket, was auf ein Sparpaket und auf ein anderes und eins davor folgt. Und da sieht man einfach diesen ungemeinen Druck, der auf der BBC lastet. Man kann das mal so ein bisschen einordnen, diese 500. Die BBC beschäftigt etwa 17.600 Personen. Das ist gerade der Jahresbericht rausgekommen. Da wird sowas immer festgehalten. Da werden auch die Gehälter beispielsweise der Top-Moderatorinnen und Moderatoren festgehalten. Das finde ich eigentlich schon sehr transparent. Sorgt aber jedes Jahr dann auch immer für die Debatte, warum Gary Lineker als Fußballkommentator so endlos viel Geld bekommt. Und das Sparpaket soll jetzt 200 Millionen bringen bis 2026. Und Tim Davie, der Generaldirektor der BBC, hat gesagt, das Geld brauchen wir, um zu investieren. Wir müssen umschichten. Und die BBC, das finde ich schon extrem spannend zu beobachten, ist auf einem Weg ganz stark weg vom linearen Fernsehen. Also ich gehe nach Hause, setze mich vor den Fernseher, mache den an und dann läuft da irgendein Programm. Mhm. Sondern es ist die neue Welt. Die ist ja auch jetzt für uns nicht so wahnsinnig neu, aber da geht der Trend halt nochmal stärker hin über eine App. Bei uns ist das die ARD-Mediathek. Ja, Fernsehen zu schauen, dort Filme zu gucken, Nachrichten auch anzuschauen, dann wann es eben mir passt. Und das Ganze gibt es hier auch eben für ein Radioprogramm. Aber er will das noch stärker verschränken, noch stärker in diese Richtung ausrichten. Und da stellt sich dann eben die Frage, wo kommt denn das Geld her?
Und wo kommt das Geld her?
Ja, das ist ganz interessant zu beobachten, weil man aus diesem Bericht auch nochmal sich bewusst wird, die haben etwa 6,6 Milliarden Euro Budget im Jahr und 4,4 Milliarden Euro, also das ist schon umgerechnet, kommen von der License-Fee. Das heißt, jeder, der ein Fernsehgerät hat, jeder Haushalt, der zahlt einen Beitrag.
Die GEZ.
Und die, genau. Und dieser Beitrag, der beträgt hier 190 Euro. Das ist auch der Eurobetrag, Ausrufezeichen, pro Jahr. Und das macht eben 4,4 Milliarden. Und dann sind da 2,2 Milliarden, die durch kommerzielle Aktivitäten reinkommen. Und das ist eben ein wachsender und immer wichtiger werdenderer Teil für die BBC. Das bedeutet, da ist Werbung drin. Aber vor allem ist da drin die Zweitvermarktung. Also diese, wie ich finde, grandiosen Serien, Filme. Da ist ja wirklich, sind ganz tolle Sachen zu sehen. Die werden sehr erfolgreich vermarktet. Mhm. In andere Länder verkauft. Und interessant ist auch zu sehen, dass man eben auch mittlerweile neue Finanzierungsmodelle bei der Produktion eingeht. Doctor Who ist ja eine Institution.
Ja, ich bin ein Fan.
Genau,
der ich
auch.
Stunde.
Ja, es ist super. Es ist grandios, Doctor Who. Und jetzt gibt es eine neue Staffel und die wird eben gemeinsam produziert und finanziert vor allem mit Disney. Das heißt, da spart man dann Kosten. Auch das eben ein Modell, was zeigt, wie die Zukunft aussehen könnte. Und ich habe auch ein bisschen den Eindruck, diese politischen Debatten, es hat ja kaum Erhöhungen gegeben in den letzten Jahren, weil wenn man das mit den realen Preiserhöhungen vergleicht, die Inflation ist nie ausgeglichen worden, dann hat, das ist auch eine interessante Zahl, zwischen 2010 und 2020 das Budget ist, der BBC ist da in der Zeit um 30% real geschrumpft. So. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann wird eben klar, wie stark abhängig die BBC von der Regierung ist. Die Regierung, die Kulturministerin, die darf das festlegen, nicht wie in Deutschland. Da gibt es eine Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, die ist unabhängig. Hier macht das die Ministerin. Das haben die Tories nie gemacht und ich glaube, in der BBC haben sie alle ziemlich die Schnauze voll, dass sie so endlos von der Politik an der Stelle abhängig sind und wollen sich eigentlich davon immer weiter befreien. Und klar ist auch, die neue Regierung ist zurückhaltend und sagt nicht, wir finden die BBC toll und deswegen erhöhen wir jetzt die Beiträge. Auch das ist eine Entscheidung, die macht Labour sich nicht einfach, weil das natürlich eine Mehrbelastung für viele Haushalte ist.
Das ist natürlich eine Diskussion, die jetzt den Rahmen dieses Podcasts sprengt, aber aus rein öffentlich-rechtlicher Sicht, dieses wir verlagern uns ganz doll ins Internet und in die App und wir liefern den Leuten nur noch das, was sie sehen wollen, ist natürlich auch schwierig, weil in der Demokratie natürlich alles davon abhängt, dass die Leute mit allen Informationen konfrontiert sind. Und das ist natürlich das Schöne, wenn man den Fernseher anschaltet und nicht weiß, was einem da entgegengestrahlt wird. Vielleicht ist es etwas, was man vorher noch nicht wusste, was aber durchaus wichtig für den Austausch ist.
Ja, das finde ich auch, wobei ich glaube, dass es hier eher um eine demografische Frage geht. Ich glaube, dass es auch unbestritten ist, dass das lineare Programm weiter funktioniert, aber eben die Frage ist, inwiefern du das, was du linear produzierst, dann auch online stellen kannst und so attraktiv machen kannst, dass das eben auch eine junge Hörerschaft sich anschaut, die vielleicht gar keinen Fernseher mehr zu Hause stehen hat, aber gleichzeitig die ältere Generation nicht zu vergessen, das ist ganz wichtig. Und was die Themen angeht, da habe ich ein bisschen den Eindruck, das ist genau die Aufgabe, und das weiß die BBC auch, die so wichtig ist für öffentlich-rechtliche Medienanstalten, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern. Das ist ja auch bei uns in Deutschland ein Thema. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, Themen und Sichtweisen an der Stelle auch anzubieten, die eben über die Bubble hinausgehen, die den Zusammenhalt fördern, die die Diskussion, den Diskurs unterstützen. Und ich finde, da ist die BBC
also
auch...
Also das hat sie auf dem Schirm.
Absolut. Ja. Und die machen jetzt, was ich auch grandios finde, eine riesige Befragung, wollen also Tausende Menschen befragen, wie sie die BBC finden, was sie verbessern möchten, was sie anders haben wollen. Also dieses Hören, nicht nur Quoten, sondern Hören, Zuhören und in den Dialog treten mit der Zuschauerschaft. Ich glaube, das ist eine tolle Sache. Bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Werden wir auch drüber berichten.
Apropos Zuschauerschaft, wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht, aber das machen wir am Ende trotzdem noch kurz. Wir haben eine Mail bekommen. Ich habe sie jetzt leider beim Suchen nicht mehr gefunden, aber es ging um Tipps für den Sommer in London.
Ja.
Was sind deine Empfehlungen für alle Hörerinnen und Hörer, die sich im Sommer nach London verirren? Was kann man hier Schönes machen?
Ich bin ja da so ein bisschen einfach gestrickt. Ich gehe wahnsinnig gerne spazieren. Also meine Empfehlung ist auf jeden Fall Hampstead Heath, kleiner Abstecher ins Kenwood House. Das ist jetzt nicht die große Kunst, aber da kann man schön durchschlendern. Das ist irgendwie ganz süß.
Und die haben sehr guten Kuchen.
Genau.
Ich empfehle den Rose Buttonberg.
Ja. Also finde ich, was ist das denn? Den hatte ich noch nicht.
Buttonberg ist so ein ganz klassisches, wie so ein Schachmuster mit Pink und gelbem Teig, mit Marzipan drumherum und mit Rosenwasser an der Stelle. Oh. Und dann sitzt man da im Garten vom Kenwood House, isst sein Rose Buttonberg und guckt auf die Skyline Londons.
Ja, das finde ich nämlich das Tolle. Du bist im Grunde in so einem, ja fast Wald, ja, und hast große Wiesen und schaust dann hinten auf die, auf den Finanzdistrikt. Ja. Ne?
Und ihr habt auch so einen schönen Pond da, wo man gut schwimmen gehen kann. Ne?
Ja, ja, da war ich auch mal, habe auch eine Geschichte dazu gemacht. Der ist wirklich schön, der Pond. Ich finde das ganz toll, draußen schwimmen. Ich bin nicht so der Schwimmbad-Chlor-Freund und es gibt ja einen Ladies Pond und einen Mans Pond und einen Mixed Pond. Also da findet auch jeder, Hunde dürfen auch irgendwo. Am Ende wird jeder glücklich.
Ja, ich bin auch einfach gestrickt. Ich empfehle einen Spaziergang am Kanal entlang. Ich wohne am Regent's-Kanal und man kann sehr schön in beide Richtungen sehr lange, so gefühlt durch halb London laufen. Ja. Man kommt an vielen unterschiedlichen Nachbarschaften vorbei. Man läuft durch das wilde, punkige, laute, schmuddelige Camden und man läuft durch das schicke Primrose Hill. Und wenn man noch ein Stück weiter läuft, dann kommen da all die Hausbootbesitzer und man läuft durchs Little Venice und in die andere Richtung nach King's Cross. Also der Spaziergang am Kanal entlang ist sehr hübsch.
Ist vor allem so ein völlig anderer Blick auf die Stadt, finde ich. Weil das ja doch auch sehr verborgen ist von den Straßen. Und wenn man da unten nicht läuft, kriegt man das gar nicht so mit. Ne? Ja.
Das als schneller Tipp von uns. Und bis nächste Woche, oder?
Genau, vielleicht mit noch einem Sommertipp, oder?
Da, ja, genau, da legen wir dann nehmen wir uns da ein bisschen mehr Zeit.
Sehr schön.
Danke, Christoph, und bis nächste Woche. Tschüss.
Bis bald.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.